Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Zuhörende, ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts mit Knarre, Koks und kalter Platte. Wir, das sind die Krimi-Buchhändlerin Cornelia Hüppe von der Krimi-Buchhandlung Miss Marple in Charlottenburg und
Frank Goike, der Krimi-Autor.
Wir haben heute einen Gast, den stellen wir euch gleich vor. Zunächst zu unserem Thema. Wir haben längere Zeit darüber nachgedacht, ob wir dieses Thema ansprechen wollen. Und zwar geht es 80 Jahre Befreiung vom Nationalsozialismus, ist unser heutiges Thema. Das ist ja für den einen oder anderen vielleicht ein Thema, das ihm schon ein bisschen auf den Geist geht. Aber wir glauben, dass es wichtig ist, immer wieder an die Zeit des Nationalsozialismus und auch die Folgen zu erinnern. Und das machen wir auch, weil wir das Gefühl haben, dass es unsere Verantwortung ist, uns damit zu befassen. Und also das Motto ist ein bisschen das, was Jürgen Heimbach in seinem Krimi Waldeck in einem Satz zusammengefasst hat. Schweigen ist mitmachen. Und jetzt übergebe ich an Cornelia, die unseren Gast vorstellt und dann auch ein paar Fragen hat.
Ja, also von mir auch nochmal ganz herzliche Grüße und ich freue mich sehr, dass ich neben Stefan Hähnel sitzen darf. Stefan Hähnel ist sicherlich vielen meinen Kunden ein ganz, ganz, ganz großer Begriff, weil wir haben unzählige Lesungen gemacht und alle schmunzeln jetzt wahrscheinlich, weil sie denken alle an diese schwarzhumorigen Kriminalromane. Aber heute beschäftigen wir uns tatsächlich, also wenn Sie das Wort, den Namen Stefan Hähnel hören, mit was ganz Ernsthaftem. Aber vielleicht möchtest du auch erstmal ein Hallo sagen.
Ja, einen schönen guten Tag. Ich freue mich riesig, hier in einer Krimi-Buchhandlung zu sitzen und einen Podcast mit aufzunehmen. Und ja, mit Sicherheit wird das ein interessantes Thema und bin gespannt auf die Fragen.
Ja, weil ich darf dich heute interviewen. Das wird mir ein ganz großes Vergnügen sein. Ich möchte euch jetzt erstmal also ganz kurzes Feedback zu dem Buch sagen, Des Teufels Heizer von Stefan Hähnel. Das ist beim Jaron Verlag Ende März erschienen und ich bin ja, also ich weiß ja, dass du sehr gut schreiben kannst. Und ich habe ja auch deine beiden Kriminalromane mit Herrn Morgenstern sehr geliebt und war sehr traurig, dass diese Reihe nicht weitergemacht wurde. Du hast ja auch in der Kappe-Reihe ein Kriminalroman geschrieben und deine schwarzhumorigen Geschichten sind eh der Hammer und wir haben so wunderbare, lustige Veranstaltungen gemacht. Und dann denkst du jetzt, okay, der Stefan hat jetzt einen historischen Kriminalroman geschrieben. Da ist man jetzt erstmal so ein bisschen, na, da gucken wir doch mal, ob er das kann. Und und das sage ich jetzt nicht, weil ich mit ihm so gut befreundet bin, sondern ich habe wirklich in den letzten Jahrzehnten nicht so ein großartiges Buch gelesen wie Des Teufels Heizer. Und diese Kraft und diese Wucht, die aus diesem Buch kommt, das ist wirklich fast kaum zu überbieten. Das muss ich jetzt mal vorweg sagen. Und in deinem Buch, welches ja so die Hauptebene eigentlich 1976 hast du ja im Prinzip zwei Zeitebenen verzahnt. Und das hast du in einer Art und Weise gemacht, die mich wirklich sprachlos gemacht hat. Und das passiert nicht so oft. Also von daher ist das jetzt erstmal der Werbeblock vorab.
Ich höre gerne zu, also ich höre weiterhin gerne zu. Ja.
Aber bevor ich jetzt mit dir über den Roman so unter vier Augen spreche, möchte ich jetzt nochmal Frank mit ins Boot nehmen, weil dadurch, dass du jetzt einen historischen Kriminalroman geschrieben hast, Frank hat ganz, ganz, ganz viele historische Kriminalromane geschrieben, möchte ich einfach mal so, dass wir so dieses Thema Recherche, weil das ist ja in diesen historischen Sachen schon nicht unrelevant und dass ihr mal so ein bisschen erzählt, wie ihr recherchiert, wie man das am besten macht. Und eine Frage möchte ich ganz gerne da noch mit einbinden, weil das ist sowas, was mich immer, wo ich immer so zickig werde beim Lesen, das ist die Sprache. Also Frank ist da wirklich so ein Meister, der dann wirklich auch die Sprache der jeweiligen Zeit spricht oder schreibt, weil wenn ich jetzt zum Beispiel einen Roman, der 1870 spielt und der ist total modern geschrieben, dann habe ich keine Lust mehr weiterzulesen. Also das finde ich dann irgendwie immer so blöd und das würde mich mal interessieren, wie ihr das macht, dass ihr genau den Ton der Zeit schafft Okay, ich würde mich jetzt erstmal verabschieden und jetzt seid ihr beiden mit der Recherche im Gange.
Ja, das ist also, vor allen Dingen ist es viel Lesen. Also über die Zeit zu lesen, über die historischen Hintergründe der Zeit. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wann das spielt. Und wenn man zum Beispiel die Möglichkeit hat, einen Roman vielleicht ab Mitte des 18. Jahrhunderts, des 19. Jahrhunderts oder so, dann kann man manchmal auch die Zeitungen aus der Zeit lesen, was ich ziemlich interessant finde. Ist mittlerweile auch vieles schon digitalisiert. Und natürlich die Literatur der Zeit. Da findet man ja die Sprache der Zeit auf jeden Fall. Also bei den Reuter oder auch bei den Fontane-Sachen habe ich natürlich deren Werke gelesen. Und auch so parallele Sachen aus dem 19. Jahrhundert, die ich wahrscheinlich, wie zum Beispiel Gustav Freitag, die ich wahrscheinlich sonst nie gelesen hätte. Was jetzt aber gar nicht so schlimm war, weil es ganz interessant war, auch das zu lesen, was heute fast vergessen ist. Denn da kommt ja die Sprache der Zeit auch zum Ausdruck. Also lesen, und wenn es jetzt an einem anderen Ort spielt, wie bei den Hanse-Krimis, dann war es für mich immer wichtig, dahin zu fahren. Und wie ich wirklich ungelogen meine Hände auf den Stein der alten Backsteinkirchen zum Beispiel zu legen. Und so ein bisschen so ein Gefühl zu bekommen, wie das, also so, um mich ein bisschen einzufühlen in diese Zeit. Wobei ich eine kurze Anmerkung noch machen muss oder machen möchte. Die Problematik mit der Sprache ergibt sich auch bei Gegenwartsromanen, weil ich zum Beispiel ganz anders spreche als junge Leute, als die Generation oder die zwei Generationen, die nach mir kommen. Und da möchte ich natürlich einerseits mich nicht anbiedern oder so eine Pseudo-Jugendsprache erfinden, wo die sagen, so sprechen wir seit 20 Jahren nicht mehr. Und da habe ich das jetzt in meinem neuen Krimi so gelöst, dass ich, das spielt im Universitätsbereich, eine Studentin wird ermordet, dass ich alle oder ganz, ganz viele Drucksachen dieser Uni gelesen habe, so vom Gleichstellungsbericht über Verlautbarung des AStA und Studentenzeitschriften. Und da sind mir dann ganz viele kuriose und interessante und ich meine auch ernstzunehmende Begriffe untergekommen, die diese jungen Leute so benutzen. Das hat mir irgendwie auch Spaß gemacht. Weil jetzt weiß ich, wenn die jetzt in der S-Bahn irgendwie Situationship oder sowas sagen oder polyamore Beziehung, was sie eigentlich meinen.
Ja, also ich kann mich da voll anschließen. Es ging mir genauso. Erstmal ganz viel lesen. Natürlich war ich viel im Archiv, viel in Bibliotheken, habe alte Zeitschriften geblättert, gelesen. Auch viele gar nicht mal so wichtige Sachen, aber Details, ne? Die Werbung damals mal angeschaut, was war dort, was sind so die kleinen Dinge, die den Alltag dort ausmachen. Natürlich, wenn man 1976 als eine Schiene hat, dann kann man sich natürlich auch schon Filme angucken. In meinem Zimmer, in meinem Büro hingen Listen der Top-Hits der damaligen Zeit, Silver Convention. Ich habe mir sogar noch eine Kassette aus meinen alten Beständen rausgesucht und Fly Robin Fly mir angehört. Fand ich auch immer noch nicht schön, aber ist egal. Das sind so Sachen, Filme, die man dann nochmal schaut und das alles. Modezeitschriften habe ich durchgeblättert, weil ich da wirklich ein Nerd bin. Glücklicherweise habe ich eine Herzallerliebste an meiner Seite, die mich dann wieder einordnet und sagt, nee, also das haben die damals nicht getragen. Also man geht dann wirklich ins Detail. Und was ganz wichtig ist auch, was du gerade sagtest, dass man da hinfährt, dass man sich die Orte anguckt, so regelrecht Kontakt aufnimmt, das war für mich auch ganz wichtig. Ich hatte bedingt, da erzähle ich ein bisschen später noch was dazu, dass jemand mir quasi einen Teil für diese Geschichte dort geliefert hat, ganz viel Hintergrundinformationen geliefert hat, auch das Glück, mit dem durchs Land zu fahren, mir im Beloer Wald anzugucken, mir im KZ Sachsenhausen bestimmten Sachen anzuschauen oder nach Memmingen zu fahren, den Ort kennenzulernen, diese Stadt kennenzulernen. Ja, selbst auf den Straßen, wo der Todesmarsch stattgefunden ist, selbst mal ein bisschen zu laufen, ja, sich umzuschauen, sich das vorzustellen, ja, und diese ganzen Eindrücke aufzunehmen, das sind dann Sachen, die so ganz wichtig sind. Und die begleiten dann natürlich das, was man an historischen Dingen liest, die also auch erarbeitet wurden von entsprechenden Fachleuten, die das hinterlegen. Das kriegt dadurch dann nochmal Atmosphäre und ich versuche es dann immer umzusetzen, dass es nachempfunden wird. Emotionen müssen da eine Rolle spielen. Historische Wahrheiten sind das eine, historische Daten, aber man muss sie mit Emotionen umsetzen, weil es sind Menschen und die kann man am besten sozusagen erleben, wenn man selbst vor Ort ist. Aber das sind so für mich so ganz, ganz wichtige Sachen.
Das merkt man ja auch in dem Buch. da sage ich aber gleich nochmal was dazu, sondern ich möchte jetzt wirklich mal wissen, wie du zu diesem Thema gekommen bist. Also diese Morde, die ja jetzt 76 spielen, stattfinden, haben ja praktisch ihre Wurzeln zur Zeit des Nationalsozialismus. Und es ist wirklich sehr komplex und mich würde wirklich interessieren, was dich dazu bewogen hat, dieses Thema aufzunehmen.
Ja, also begonnen hat das eigentlich alles mal bei einer Party und viele Autoren kennen das wahrscheinlich auch. Ja, dann kommen Menschen und kriegen mit, man ist Schriftsteller und erzählen einem dann, was sie so erlebt haben. Tolle Sachen und alles ist ja schön für den Abend, aber nächsten Tag wieder aus dem Kopf raus. Weil das sind natürlich Episoden, die sind amüsant oder auch mal nachdenklich, aber nicht oft ein Stoff. Und so vor 10, 12 Jahren muss das gewesen sein, habe ich jemanden kennengelernt, der hat mir dann auch so mehr oder weniger erzählt. Er hat eine tolle Geschichte und fing dann an, von seinen Eltern zu erzählen, dass er von denen eigentlich nie genau wusste, was sie waren, was sie sind. Und erst nach dem Tod eines Elternteils, des Vaters, dadurch, dass er quasi die Wohnung aufgelöst hat, für eine Tante Unterlagen bekommen hat, die ein völlig neues Bild ergeben haben, dass die ganze Vergangenheit, die er glaubte zu wissen, von seinem Vater gar nicht stimmte. Und dann fing er an zu recherchieren und stellte fest, dass dieser Mann, sein Vater, den er auch nicht mehr Vater nennt, dass der Standesbeamter im KZ Sachsenhausen war. Und mich hat das erstmal gewundert, Standesbeamter ist ja eigentlich was Schönes. Naja, aber im KZ natürlich nicht, weil der war für die Todesurkunden zuständig. Der hat quasi alles bestätigt, was dort passiert ist, amtlich gemacht. Ne? Und der war dann auch Leiter des Krematoriums. Und da wurde ich so langsam so unsicher und sagte, okay, da passiert was gerade mit mir. Ja, da kommen Informationen, die bewegen etwas in meinem Inneren. Und als er dann noch erzählte, dass seine Mutter beim Wachpersonal in Ravensbrück angestellt war, Hundeführerin da war und dass beide sich auf dem Todesmarsch kennengelernt haben und quasi in dem Moment, wo die amerikanischen Panzer schon zu hören waren, als sich völlig fremde Menschen beschlossen haben, wenn wir jetzt nichts machen, dann kommen wir da nie wieder raus, dann holt uns unsere Vergangenheit ein und beschließen dann als Ehepaar sich auszugeben und rutschen dadurch durch alle Siebe, die es damals gab und können ein Leben leben, das eigentlich als normal bezeichnet wird. Da war mir klar, das ist ein Stoff, mit dem musst du dich mal beschäftigen. Und das große Glück war, dass der Herr mir da die gesamten Unterlagen, die er eben selber schon recherchiert hat, zu seiner Familie überlassen hat. Und das war so derart viel Material, dass ich da lange, lange sieben musste und sagen konnte, okay, und das ist der Stoff, mit dem ich diesen Roman quasi gestalte. Dann kommt natürlich der Krimischriftsteller mit dazu, der natürlich noch einiges mit dazu dichtet. Das ist eine Mischung, sage ich mal, aus ja, Krimi, Dokumentation, es ist Familiengeschichte, es ist natürlich auch eine Form von Liebesroman, der natürlich schwer nachvollziehbar ist, ja, weil wir natürlich mit tiefster Ablehnung solchen Menschen begegnen und ja, wir erleben dann, wie die versucht haben, aus diesem Dilemma rauszukommen. Und wenn man weiß, KZ Sachsenhausen, gab es ja nur mehrere Dinge, die dort schrecklich waren. Also nicht nur das Ganze, sondern eben die Genickschussanlage. Man weiß von der Aktion Bernhard, der größten Fälscheraktion, die es jemals weltweit gegeben hat. Und wenn man dann liest in den Unterlagen, wenn ich an mein Schweizer Konto kommen könnte, dann würde es uns allen super gut gehen. Dann arbeitet natürlich im Kopf eines Schriftstellers eine ganze Menge. Und das waren dann die Grundlagen, um das zu schreiben. Übrigens, angefangen habe ich mit dem Buch schon mal vor 10 Jahren und bin massiv gescheitert. Ich habe im KZ Sachsenhausen im Archiv gesessen, habe mir da Unterlagen angeguckt und die ersten Vorstellungen, die ich hatte, wie man so ein Buch gestalten kann, die sind alle im Bach runtergegangen. Ich bin nach 4 oder 5 Wochen völlig frustriert rausgegangen und habe gesagt, das leistest du nicht. Da war ich emotional viel zu dicht dran. Es bedurfte einer gewissen Zeit, ehe man dann den Abstand hat und dann überlegen kann, wie kriegt man das hin, wie kriegt man diese sehr emotionale Geschichte auch umgesetzt. Und das hat 10 Jahre gedauert, bis ich dann in der Lage war, das zu schreiben. Vielleicht erstmal so viel.
Wie lange hast du jetzt praktisch dran gesessen?
Ich habe 3 Jahre dran geschrieben, muss aber dazu sagen, dass natürlich die Corona-Zeit nicht gerade förderlich war, wenn es um Archive und Bibliotheken ging. Und wenn man alleine in der Bibliothek mit Mundschutz vor so einem Automaten sitzt und sich da alte Fische angucken muss, nee, alte Fische heißt das nicht, alte, wie heißt denn das verdammt?
Ja, Fische.
Fische, doch heißt alte Fische, ne? Fische. Alte Fische angucken muss, dann denkt man, ja, also okay, also das hilft jetzt nicht wirklich. Ne? Aber ja, Das hat 3 Jahre gedauert, das musste ich auch im Kopf erst bewältigen. Und mein Zimmer, ich hatte dann zu Hause, meine Wohnung ist auch mein Schreibbereich gewesen, der war voll gepflastert mit allen möglichen Listen und Strippen, ein bisschen wirklich auch wie ein Serientäter. Ich glaube, die von der anderen Seite geguckt haben, ja, die waren da sehr erstaunt, was macht der da? Also ja, brauchte ich aber, damit ich den Überblick nicht verliere.
Aber jetzt verstehe ich, warum das Buch so genial ist. Weil genau das, was du jetzt beschreibst, zeichnet das Buch aus. Also auch so diese Systematik und diese ganzen komplexen Strukturen, die in dem Buch sind, die unglaublich gut auch aufgedröselt werden. Und was dieses Buch auch so auszeichnet, also das war jetzt auch gerade bei mir so, sind diese Charaktere und diese Figuren. Also Horst Kräuming, der junge Kommissar, der ermittelt, den hatte ich sofort vor Augen, es war Günter Netzer. Ja. Und da ich als Kind in Günter Netzer verliebt war, war jetzt klar, Horst und ich, wir sind ein gemeinsames Team. Und auch so, egal ob das eine Nebenrolle gewesen ist oder die Hauptrollen, ich hatte alle Leute vor Augen. Und ein junger Kunde, der auch vollkommen begeistert von dem Buch war, hat zu mir gesagt, Mann, dieses Buch muss verfilmt werden, das ist eine Miniserie. Das sind ja er hat ja praktisch die Figuren schon, also das ist ja schon ein Drehbuch. Also man hat ja jeden eigentlich vor Augen. Also das ist das, was unglaublich dieses Buch auch auszeichnet. Und ich glaube auch, das ist so das, was du ja auch in deinen Geschichten so, du kannst einfach Leute charakterisieren. Und da ist auch dann auch in diesem Buch, bei diesem ernsten Thema, der Humor nicht zu kurz gekommen. Und ich musste wirklich ganz oft einfach, dann sind da so zwei Sätze und ich musste total lachen. Also von daher, also man ist jetzt, also das beschäftigt, aber man muss nicht immer nur heulen, weil alles so schrecklich ist. Aber jetzt nochmal zu diesen Charakteren und zu diesen Figuren, wie du die beschreibst. Du hast ja eben schon gesagt, du hast halt in ganz vielen Zeitungen gelesen und das alles. Das leuchtet mir jetzt auch ein, weil ich immer so dachte, ich habe auch diese Figuren. Hast du da noch irgendwie dir noch Filme angeguckt oder hast du irgendwelche Vorbilder, also wie zum Beispiel Günter Netzer?
Ich sag mal, ich bin mein Leben lang eigentlich wie ein Staubsauger gewesen. Ich habe immer alles aufgesaugt, was so um mich herum passiert, und Leute, die mir gefallen haben, die sind natürlich dann irgendwie präsent. Und natürlich gibt's immer auch Anleihen. Der Name Horst zum Beispiel, der geht zurück auf Horst Posetzky. Ah. Horst hat nämlich immer massiv unter seinem Vornamen gelitten, weil er gesagt hat, das fand er schrecklich, dass er quasi den Namen von Horst Wessel sozusagen den Vornamen mitträgt. Und das ist natürlich in dem Buch auch mit reingekommen. Und weil Horst Posetzky und ich waren gut befreundet, und er hatte mich auch zur Kappereihe im Prinzip dann eingeladen. Und da habe ich auch mal ein Buch mitgeschrieben, auch geschichtlich, wenn man so will. Es handelt im alten West-Berlin, 71. Und deswegen habe ich das mit reingenommen. Ne? Aber Horst Posetzky hat natürlich mit der Hauptfigur jetzt erstmal nichts zu tun. Netzer ist schon ganz gut. Ne? Ja, na, ein Stück ist natürlich auch immer von einem selber was drin. Ne? Also ein bisschen Aufmüpfigkeit und dass man sich sprachlich versucht durchzusetzen, auch wenn man vielleicht gar nicht die anderen Argumente hat dafür. Das Frechheit als Mittel, ne, das ist natürlich schon etwas, was ich dann mit reinbringe. Ich finde, das ist ganz wichtig, Charaktere zu entwickeln. Vielleicht hat mich mein Sohn, der sehr computeraffin war und auch sehr viel mit Spielen zu tun hat und sich damit auch mal eine Zeit lang beschäftigt hat, dazu gebracht. Denn wenn man Computerspiele zum Beispiel entwickelt, dann entwickelt man zuerst die Charaktere. Ja, die sind total wichtig. Ja. Und diese Wichtigkeit, die ist mir dann irgendwann doch sehr deutlich geworden. Du kannst, sage ich mal, wenn man ein Computerspiel nimmt, das beste Computerspiel haben, wenn die Charaktere nicht stimmen, funktioniert nichts. Und genauso ist das in so einem Buch. Die Charaktere müssen stimmen und die dürfen auch nicht so glatt sein. Die müssen Ecken haben. Ja, die dürfen auch mal unangenehm sein. Die darf man auch mal nicht leiden dürfen. Ja, weil man sagt, die kann ich eigentlich nicht leiden. Und was ich ganz wichtig finde, ist, die müssen sich auch entwickeln. Ja, die sind nicht am Anfang gleich wie am Ende. Die müssen zwischendurch ja auch bestimmte Dinge erleben, die auch ihre Haltung zu bestimmten Sachen ändert. Ja, ich finde ja mal diese Idee, wenn jemand einmal was gesagt hat, dann gilt das sein Leben lang. Genau. Das ist ja völlig blödsinnig. Ne? Er kriegt ja Informationen, er kriegt neue Argumente. Wenn er neue Argumente bekommt, dann kann er seine Haltung, die er vorher hat, total aufgeben. Ja, wünschte mir, Politiker wären sich zum Beispiel darüber mal klar. Ich glaube, Adenauer war es, der gesagt hat, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Ne? Also wird immer drüber gelacht, aber es ist eine hohe Wahrheit drin. Ne? Und für mich war eben gerade die Charakterentwicklung ganz wichtig. Ich habe auch zu jedem Charakter einen eigenen Lebenslauf geschrieben. Und es gibt natürlich welche, die sind mir besonders nah. Und was ganz Schlimmes als Autor oder als Schriftsteller ist, wenn man sich in einen Charakter verliebt. So ging mir das. Ja. Andrea Graves. Ja. Andrea Graves hat mich so um den Finger gewickelt, ja, dass sie sich auch so derart in den Vordergrund geschrieben hat, dass ich so ein bisschen wieder zurücknehmen musste. Ne. Und aber das ist wichtig. Selbst mit dem schlechten, mit dem miesen Charakter muss man irgendwie, das könnte ja mein Nachbar sein. Ich könnte mit dem mal befreundet gewesen sein. Den nur schwarz zu malen, bringt nichts. Ja, wird die da mitkriegen und sagen, ist unglaubwürdig.
Ja, das stimmt. Und mit Andrea Graves, das habe ich ja als aufmerksame Leserin natürlich ganz genau beobachtet, wie niedlich das war. Weil ja viele Autoren immer sagen, die Charaktere entwickeln sich von selber, während sie schreiben und so. Und mittlerweile glaube ich das auch. Und jetzt, als ich das Buch gelesen habe, habe ich gedacht, okay. Wobei, ich muss jetzt noch mal ein Wort tatsächlich zu Andrea Graves. Die ist Historikerin und die... Also Horst Kreuming lernt sie kennen und nimmt sie mit aufs Boot, weil sie als Historikerin ihm halt ganz, ganz wichtige Hinweise geben kann. Und das ist das, was ich ja an dem Buch auch so ganz toll finde, weil ganz oft, wenn ich einen Krimi lese, dann denke ich mir, okay, wieso sollte der Kommissar jetzt an diese Information kommen? Das ist ja, ist ihm das so nachts eingefallen oder weiß was ich was oder hat er einen Traum gehabt und so. Und dadurch, das hat auch so eine Stärke gehabt, dass die beiden praktisch ermitteln. Und wie bist du jetzt auf die Idee gekommen, dass du Andrea, du hast dich ja nicht sofort in sie verliebt. Also du hast Edda angeguckt und dann hast du an Andrea gedacht.
Natürlich, nur so, ja. Also für alle, die Edda nicht kennen, ist das meine Lebenspartnerin. Herz allerliebste, wie ich immer schön sage. Ne? Und natürlich spielt die immer ganz große Rollen in allen Geschichten, die ich schreibe. Bestimmte Eigenarten übernehme ich dann und gebe das quasi dann weiter. Manche übertreibe ich dann liebevoll. Ja, natürlich ist das so. Ne? Aber mir war es wichtig, einfach auch durchaus eine weibliche Person mit drinne zu haben, die mit der Geschichte, mit der Story an sich zu tun hat. Wenn man weiß, 1983 gab es die erste Kriminalkommissarin in Berlin erst bei der Mordkommission. Mit anderen Worten, 76 konnte da keine Frau ermitteln. War aber ursprünglich der Gedanke. Ich wollte eigentlich eine Frau haben. Fand ich schön, aber das wäre unglaubwürdig gewesen. Ja, das will ich nicht. Ne? Und dann war eben die Frage, wenn du so einen Roman schreibst, sind das ja zwei Fälle, die du erzählst. Mhm. Einmal dieser Betrugsfall und zum anderen dieser Mordfall, dieser Racheplot, der da eine Rolle spielt. Wie kriegst du das beides zusammen? Und natürlich brauchst du immer in jedem Roman irgendjemand, der so eine gewisse Allwissenheit hat. Aber die sollte nun doch irgendwie Substanz haben. Und da war mir die Möglichkeit einer Historikerin eigentlich am naheliegendsten. Damit war es eine Frau zum einen. Zum anderen hat die eine ganz klare Haltung. Ja, und die ist auch für mich, wenn ich nochmal so bestimmte Passagen bei Lesungen jetzt habe, auch total hochaktuell. Ja, wo ich so sage, ja, die weiß Bescheid. Und sie bewertet das, aber sie wertet nicht. Das finde ich immer ganz wichtig. Sie nimmt die Daten, sie guckt sich die Fakten an und sie bringt die Dinge zusammen, ohne jetzt mit dem großen erhobenen Zeigefinger Schuld zuzuweisen. Ja, sondern versucht zu erklären, warum ist jemand so geworden? Ja, was waren die Bedingungen dazu? Und das ist mir auch ganz wichtig, gerade dieses Schuldzuweisen. Das spielt auch gar nicht die große Rolle. Es ist ja auch kein, wenn man so will, kein KZ-Roman. Genau. Ja, sondern es ist ja etwas, das spielt mit diesen Gedanken am Ende des Krieges. Ja, natürlich wissen wir alle, was da los war. Wir wissen, wie schlimm das ist. Es lief auch gerade wieder Holocaust im Fernsehen. Also man kann das natürlich sich alles nochmal anschauen. Aber das war es nicht. Ja, mir ging es um ganz andere Fragen. Auch wie es danach weiterging, wie quasi die Zeit nach dem Krieg wie wurde damit umgegangen. Ja? Die wurde aufgearbeitet. Ne? Manche in Deutschland, ein Teil Deutschlands nimmt ja für sich einen Anspruch, wir haben das richtig und gut gemacht. So langsam wird klar, so richtig und gut war es nicht. Ne? Und umgekehrt, ja, sieht man ja selber, was alles noch offen ist und was manchmal noch hochkommt an Informationen, wo man völlig mit dem Kopf schüttelt und sagt, das glaube ich nicht. Das kann sich auch keiner ausdenken. Mhm.
Ja. Ja, das stimmt. Also ich glaube, das ist genau das, was ich auch empfunden habe, was auch die Leserinnen und die Leser empfinden werden, wenn sie dieses Buch des Teufels Heizer lesen. Ich finde, jeder muss dieses Buch lesen. Am besten, man sagt auch nochmal den ganzen Lehrern, dass das jetzt Schullektüre wird. Also vielleicht sollte ich da mal irgend so eine Eingabe machen. Und ich freue mich jetzt schon, denn wir haben am 3. Juni um 18 Uhr in der Spukvilla eine Lesung, wo du das Buch des Teufelsheizer nochmal vorstellst. Ich glaube, wir haben jetzt einen ganz guten Eindruck bekommen. Ich bin mir auch sicher, wenn der Podcast gelaufen ist, danach kommen sie alle und wollen das Buch kaufen. Und sehr schön finde ich übrigens auch, dass du Frauen mit Nougatpralinen um den Finger wickeln kannst. Ja. Das hat mir persönlich sehr gefallen. Also falls es irgendwelche Herren gibt, also Nougatpralinen sind immer gut. Und damit hat nämlich der Horst die Andrea auch rumgekriegt, kann man sagen. Nein, aber das jetzt nochmal. Ich habe noch eine Sache vielleicht, weil ich kürzlich mit einer jüngeren Kundin darüber gesprochen habe, weil die fand das Buch eben auch so männerlastig, was, und da habe ich natürlich ganz empört reagiert und habe gesagt, ah, spielt das 1976? Und ich finde es überhaupt nicht männerlastig, weil diese Frauen, die in diesem Buch sind, die sind grandios. Das sind ganz, ganz selbstständige, tolle, taffe Frauen, nicht nur die Historikerin Andrea, sondern finde auch die Frau von dem ersten Opfer, Dr. Sellmann, das ist auch eine ganz interessante Figur, selbst diese Hundezüchterin, die ist auch der Hammer, ja. Also von daher muss ich sagen, das ist alles andere, nur nicht irgendwie männerlastig. Okay, Stefan, mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank und ich gebe jetzt Frank weiter.
Ja, Stefan, ich sage auch nochmal schönen Dank. Also euch beiden natürlich schönen Dank. Was jetzt ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nicht sehen könnt in der Buchhandlung, sind drei große Töpfe mit Asche, die ich mir jetzt über das Haupt stülpe. Wir haben ja immer oder oft gesagt, wir wollen auch immer so eine Art Klassiker machen. Also Klassiker ein bisschen in Anführungsstrichen. Und da haben wir uns überlegt, also Volker Kutscher zu besprechen, heißt ja irgendwie Eulen nach Athen zu tragen. Und mein Vorschlag war, ich erinnerte mich mal, einen Roman von ihm gelesen zu haben, Marek Krajewski mit seinen Eberhard Mock-Krimis. Der Grund war einfach, also Mord in Breslau spielt 1933, im Frühjahr beginnt er. Das war der Beginn der Nazi-Zeit. Und der zweite, den ich gerne besprochen hätte oder den ich auch gelesen habe, war Festung Breslau. Das Ende der Nazi-Zeit. Also so ein Bogen, da habe ich gedacht, das ist doch eine gute Idee, das mal vorzustellen. Und wir haben einmal bei einem Podcast gesagt, wir wollen nur Empfehlungen und keine Verrisse. Und das wird jetzt ein Verriss. Weil, also es fängt schon damit an, dass in beiden Krimis am Anfang junge Frauen auf sadistische Weise ermordet werden. Und ich weiß nicht, wie viele Krimis ich in meinem Leben gelesen habe. Ich will keine Krimis mehr lesen, in denen junge Frauen auf sadistische Weise ermordet werden. In denen ihnen die Bäuche aufgeschnitten werden, in denen Skorpione da reingelegt werden, in denen jemand irgendwie in die Hand abgehackt wird. Und ich will auch keine Krimis mehr unbedingt lesen, in dem es dann eine blutige Botschaft an der Wand gibt. Die übrigens gar keine Funktion hat, wenn sie wenigstens eine Funktion hätte. Also diese sadistischen Morde, also ich habe auch alles schon gelesen, wo Geschlechtsorgane rausgetrennt wurden und in Aspik eingelegt wurden und Augen rausgeschnitten wurden. Echt, Leute, ich hatte schon den dicken Hals mit dem Beginn. Dann spielt es ja in der NS-Zeit. Und ich habe hier ein Zitat, wie die Gestapo-Leute charakterisiert werden. Es heißt, die ungehobelte Gestapo-Bande von Banditen und Barbaren. Ja, da bin ich schon wieder auf die Palme gegangen, weil ich gedacht habe, ja, müssen das immer Idioten sein? Müssen das immer dumpfe Gestapo-Leute aus dem sowjetischen Lehrfilm über den Faschismus sein? Ich meine, man muss es sagen, der Gestapo ist es gelungen, den sozialdemokratischen, den kommunistischen und fast jeden Widerstand auszuschalten. Und das können keine Idioten. Und hier sind es nur Idioten, deren größtes Interesse ist, kleinen Mädchen nachzugucken oder Orgien zu feiern. Und diese Orgien, wenn sie wenigstens sexy wären, wenn es wenigstens Pornografie wäre, dass man irgendwie Aber da verknoten sich ständig nackte Körper. Also ich habe gedacht, naja, das ist jetzt hier so ein bisschen Blümchensex für kleines Fritzchen. Also selbst das, wo man vielleicht gedacht hätte, naja, das könnte vielleicht irgendwie was sein, selbst da war ich total enttäuscht. Ja. Also ich, selbst diese kruden Geschichten, die da erzählt werden. Also ich meine, das spielt in der NS-Zeit, da möchte man ja auch ein bisschen was über die Zeit erfahren. Und was der Krajewski da aufträgt, sind nur Klischees. Nur Klischees über die NS-Zeit. Das hat mich echt geärgert. Und dann gibt es ja auch Leute, der war ja mal auf der Krimi-Weltbestenliste, also nicht auf der Krimi-Weltbestenliste, sondern auf der Krimi-Weltbestenliste, das ist ein Unterschied. Ich habe mich auch mal gefragt, was haben die Leute daran gefunden? Also vielleicht, weil er so ein bisschen mit den Klischees der Schauerliteratur spielt oder so. Oder zum Beispiel Mock, das ist der Kommissar Eberhard Mock, der benutzt einen aus Berlin eingeflogenen Kriminalkommissar sozusagen als also wie bei der Richter und sein Henker. Aber echt, also die Fallhöhe von Dürrenmatt, von der Novelle bis zu Krajewski, ja, das sind Kilometer. Kilometer. Also kurz und gut, ich habe mich sehr geärgert. Ich habe es wirklich von A bis Z durchgelesen und kann, weil wir ja doch eine Empfehlung geben wollen, eine Empfehlung geben, Altpapier ist auch wertvoll. So, aber jetzt habe ich doch noch eine kurze Frage in die Runde. Dieser Eberhard Mock, der Kommissar, das ist ja eigentlich ein ziemlich widerlicher Typ. Ja? Er lässt foltern, er lässt Menschen töten. Klar, er will sich damit auch schützen. Er behandelt die Frauen schlecht, also seine Ehefrauen. Er ist eigentlich ziemlich unsympathisch. Und da jetzt kurz nochmal eine Frage, damit wir wenigstens noch irgendeinen Nutzen aus Krajewski ziehen. Wie geht es euch denn? Braucht ihr einen positiven Identifikationsfigur eigentlich in so einem Krimi? Oder liebt ihr auch das, was in der Schublade Antiheld steckt?
Nein, ich brauche immer den sympathischen Ermittler oder Ermittlerin. Ich brauche immer, wenn ich lese, eine Person, an der ich mich festhalten kann. Deswegen lese ich zum Beispiel auch lieber Kriminalromane als Thriller, weil da habe ich dann entweder die Kommissarin oder Inspektorin oder einen Inspektor oder den Kommissar. Und deswegen ist auch der Grund, warum ich jetzt weil ich mich ja mit irgendeiner Person, also die hält mich fest und zieht mich durch das Buch durch. Und somit kann ich mich da auch so ganz gut identifizieren. Deswegen habe ich auch Probleme, ich lese keine Ich-Romane, außer James Lee Burke, den ich ja sehr verehre. Also wenn ich ein Buch anfange, weil ich denke, oh, Thema klingt gut, dann steht ich bin, dann klappe ich zu. Also das ist vielleicht auch eine Sache für einen Psychiater, aber ich brauche einfach einen sympathischen Helden. Und ich hatte das einmal, es gibt eine Krimireihe, eine schwedische, Jörg Rosenfeld, die haben einen sehr, sehr unsympathischen Protagonisten, der muss auch so sein, weil das machte dann auch die Reihe aus und den fand ich zum Kotzen, Entschuldigung, aber das ist mir wahnsinnig, also das ging gar nicht. Und plötzlich bei Band 4 habe ich ihn irgendwie nicht mehr schlimm gefunden und da habe ich selbst an mir gezweifelt. Also da kann man schon sehen, wie man sich mit diesen Menschen identifizieren kann. Und wie gesagt, mir ist es, er muss nicht sympathisch sein, das muss jetzt nicht, hier dein Horst ist ja, der hat ja auch, ne, der hat ja auch so ein bisschen, so, ist ja nicht so ganz, immer ganz, ganz, hoffe, ganz fein, ne? Aber, genau, aber, nee, aber der ist halt, genau, Ecken und Kanten, aber das ist halt das Wichtige und diese Anti-Helden, also hier, Krajewski musste ich weglegen, weil ich konnte diesen Kommissar nicht mehr ertragen, den fand ich einfach nur abartig.
Ja, ich hatte eine gute Buchhändlerin, die hat mir empfohlen, was anderes zu nehmen. Also von der Warte her, da hört man auch schon mal. Ne? Ja, aber grundsätzlich ist natürlich die Frage, wenn man jetzt Charaktere hat, die dürfen auch unangenehm sein. Ja, die kann ich auch innerlich ablehnen, aber sie müssen mich irgendwie mitnehmen. Ja, sie müssen mich mitnehmen, auch warum sind sie so, wie sie sind? Das will ich dann schon wissen. Also einfach nur eklig zu sein und unangenehm reicht mir dann auch nicht. Ne? Wie gesagt, ich mag doch Charaktere, die so verschiedene Seiten haben. Also auch der ganz Unangenehme muss irgendwann noch mal eine menschliche Seite haben. Ja, das ist für mich dann schon ganz wichtig. Also ich habe jetzt gerade, es ist jetzt kein Kommissar und kein Buch, aber so eine Situation gehabt, dass mir jemand was erzählt hat, wo ich sage, da war ich sehr beeindruckt. Ne? Der also sozusagen am Sterbebett der Mutter, weil das wichtig war, dann noch mal eine Geschichte aus ihrer Kindheit vorgelesen hat. Den selbst habe ich als als Menschen nur einmal gesehen, kann ihn gar nicht einschätzen. Aber diese Eigenart, diese Situation nochmal zu nutzen und zu sagen, ich lese da nochmal was für jemand anders, das macht den Charakter dann total interessant, ne? Und das wollte ich vielleicht nochmal so sagen, das muss einfach vielschichtig sein. Nur eine Linie zu verfolgen, wird auch keinem Menschen gerecht. Ja. Und deswegen, ja, würde ich immer versuchen, dann lieber mal um mich umzuschauen und mir einen Nachbarn anzugucken, den ich nicht leiden kann, und den mit reinzunehmen ins Buch, um dann festzustellen, der hat doch noch ein paar Seiten, die vielleicht doch interessant, schön und für mich dann auch nachdenklich, mich nachdenklich stimmen.
Jo, danke. Also Mock hat auch ein paar Anfälle von leichten, schlechten Gewissen, das will ich ihm auch gar nicht absprechen, aber insgesamt sehe ich das auch so. Also eine Figur, die sehr einschichtig ist, ist einfach langweilig. Wer einen auch mitnimmt auf die Reise in die Geschichte, das ist Jürgen Heimbach. Ich hatte ja am Anfang schon mal ein Zitat gebracht mit seinem Krimi Waldeck, der 2024 erschienen ist und 1964 spielt. Und das ist auch eine Geschichte, die so ein bisschen mich, wie das heißt, des Teufels heißt, also ein bisschen in die Richtung geht. Da geht es um einen SS-Zahnarzt, der auch an Menschenexperimenten teilgenommen hat. Und ein Journalist namens Broich erhält einen Tipp von einer Frau, einer alten Dame aus dem KZ, die den wiedergesehen hat, die den gesagt hat, den habe ich gesehen. Und dieser Broich, der hat schon mal was geschrieben über NS-Täter und hat da einen Fehler begangen, einen falschen Mann bezeichnet als NS-Täter. Deswegen ist er in Ungnade gefallen. Der sieht hier seine Chance, das aufzuklären. Und die Tochter dieses Zahnarztes findet Unterlagen, die ihren Vater als KZ-Menschen, Mitarbeiter, das Wort fällt mir schwer, KZ-Arzt, SS-Arzt zeigen. Also sie flieht und die Frau, die alte Frau, die Zeugin, die den gesehen hat, wird ermordet. Und das ist dann jetzt praktisch wie so ein Roadmovie. Also und Waldeck, da ist ein Pfingsttreffen gewesen, ein Pfingstkonzert 1964 tatsächlich. Und dort laufen die verschiedenen Fäden dann wieder zusammen. Und dort ist auch der Showdown, weil ein Mann versucht, die Vergangenheit auszulöschen, indem er alle Leute auslöscht, die was darüber erfahren könnten. Und interessant sind zwei Ebenen. Ich will mich nur ganz kurz fassen. Erstmal wird man nochmal daran erinnert, dass der BND und auch übrigens das Bundeskriminalamt von Nazis aufgebaut wurden. Das ist vielleicht etwas, was man auch hin und wieder mal bedenken sollte, woran man sich erinnern sollte. Und das ist mit dieser spannenden Geschichte auch erzählt. Und dann, was mich aufrapiert hat, das hatte ich auch nicht mehr so auf dem Schirm, die Lage der Frauen 1964, wo die Männer über ihre Ehefrauen und Töchter noch komplett bestimmen konnten. Wie Sklavenhalter. Also das hat mich aufrapiert. Also ich will es nochmal sagen, Jürgen Heimbach, Waldeck, 2024 erschienen, und das ist auch eine Empfehlung wert, würde ich sagen.
Ja, ich habe auch noch mal zwei Empfehlungen, wer sich mit diesem Thema beschäftigen will. Das ist einmal Michael Jensen. Der hat eine Trilogie geschrieben, die beim Aufbau Verlag erschienen ist. Und gerade der erste Band Totenland spielt in Berlin, also fängt in Berlin an und geht dann weiter nach Schleswig-Holstein, der in dieser Stunde Null spielt. Also direkt kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges. Was auch ganz spannend war, wenn man sieht, wie chaotisch diese Welt hier in dieser Woche war. Und er hat halt einfach auch so ein paar Personen, welche, die immer noch an den Nationalsozialismus glaubten. Es gab einige, die dann schon meinten, okay, wie schiebe ich mich da jetzt raus und tue so, als wäre ich so ein sehr guter. Das hat er sehr beeindruckend gemacht. Und dieses Jahr ist von Kai Rademacher Nacht der Ruinen erschienen. Der spielt März 1945 in Köln, und das ist auch ein sehr, sehr beeindruckender Kriminalroman.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuhörende, wir sind am Ende unseres heutigen Podcasts. Also mir bleibt jetzt nur noch uns dreien zu danken. Und ich sage dann tschüss, bis zum nächsten Podcast.
Ja, tschüss und einen schönen Sommer.
Ja, tschüss, und am 3. Juni in die Spukvilla kommen.